wenn wir wirklich was sparen wollen, dann ginge das eben nur tatsächlich mit Steuererhöhungen. Und da wundern sich viele aus der SPD und sagen, also dass sich Friedrich Merz jetzt so festlegt, woher will er denn wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht? Und das für allemal auszuschließen, das halten viele zumindest bei den Sozialdemokraten für unklug. Andere in der Union sagen, uns bleibt gar nichts anderes übrig, denn wenn wir das jetzt auch noch brechen, dann haben wir wirklich in unserer Kernwählerschaft massive Probleme.
Das war ein recht turbulentes Wochenende, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. In der Koalition, da brodelt es, kann man sagen. Friedrich Merz hat eine hochspannende Rede gehalten, ein sehr interessantes Interview gegeben, das sofort gekontert wurde von der SPD-Chefin und Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas. Und auch in anderen Teilen der Welt passiert sehr, sehr viel. Und zwar ist Wladimir Putin nach Shanghai, nach China gereist. Man könnte, wenn man im Boulevard wäre, jetzt von einem Despotengipfel sprechen. Er hat dort auf jeden Fall Xi Jinping getroffen, auch den indischen Regierungschef. Und es geht natürlich vor allem um den Ukraine-Krieg, mit dem auch Donald Trump, so hört man, immer unzufriedener wird. Allerdings richtet sich seine Unzufriedenheit, berichtet ein amerikanisches Medium offenbar, nicht in Richtung Russland, sondern in Richtung Europa. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Philipp Hiertoff, ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronzheimer. Hallo Paul.
Hallo Philipp.
Das sind ja recht krasse und sehr eindeutige Sätze, die man hört. Einerseits vom CDU-Chef und Bundeskanzler und einmal von der SPD-Chefin und Sozialministerin. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Am Samstag hat Friedrich Merz gesagt, wir können uns dieses System, das wir heute haben, mit dem, was wir erwirtschaften, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse. Damit meinte der Bundeskanzler das Sozialsystem. Und darauf gab es sofort eine Antwort. Und zwar hat Bärbel Baas erklärt, Zitat, diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das geht doch jetzt gut los mit dem Ende der Sommerpause, oder Paul?
Ja, absolut. Und vor allem macht das ja auch wieder ein bisschen die Bilder zunichte, die Union und SPD präsentieren wollten zu Beginn dieses Starts, der Gipfel, der Fraktionsvorstand und vor allem die beiden Fraktionschefs, Matthias Miersch und Jens Spahn, die sich getroffen haben, zusammen auch mit dem CSU-Landesgruppenchef in dessen Heimat, um da neue Eintracht zu beweisen, zu belegen, zu zeigen, wir können doch noch auf gemeinsamen Bildern stehen und vielleicht auch was Gemeinsames schaffen. Aber wenn man das jetzt hört, dann fallen mir da zwei Dinge zu ein. Das erste ist, unser Problem ist auch ein bisschen, dass ständig Wahlkampf ist, nämlich in diesem Fall der Wahlkampf in NRW. Da gibt es Kommunalwahlen im September und da positioniert sich auf der einen Seite Friedrich Merz und dann muss Bärbel Baas, die ja aus NRW kommen, dann auch so antworten aus ihrer Sicht. Aber das hilft natürlich gar nicht dabei, wenn man jetzt über den Herbst der Reformen spricht oder darüber, das wird ja noch viel schwieriger, dann im nächsten Jahr einen neuen Haushalt aufzustellen. Und wenn man mit Spitzenpolitikern spricht im Hintergrund, ich habe jetzt gerade, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, auch noch ein paar Nachrichten geschrieben und ein bisschen telefoniert, da hört man viel Ratlosigkeit, wie man zusammenfinden will.
Einerseits sagt Merz, zum Thema Einnahmen des Staates. Es wird keine Steuererhöhung geben. Andererseits sagt die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Baas zum Thema Ausgaben, wir können uns dieses Sozialsystem leisten. Das heißt, sie möchte da offenbar nicht allzu viel sparen. Also wie groß sind denn die Reformen, die zwischen diesen Sätzen überhaupt noch stattfinden können? Ist da denn richtig viel zu erwarten? Was hörst du aus dem Inneren dieser Koalition? Rechnet man mit dem großen Wurf in diesem Herbst?
Also ich höre aus der Union, dass man dort sagt, es muss jetzt etwas passieren und diejenigen, die in den vergangenen Tagen mit Friedrich Merz zu tun hatten, die ihn persönlich getroffen haben, die ihn da auch am Rande dieser Parteitage gesehen haben, da hört man, dass er fest entschlossen ist und sagt, das ist das, wofür ich angetreten bin und das will ich hier unter Beweis stellen. Auf der anderen Seite, wenn man mit Leuten in der SPD redet, dann sagen sie immer wieder, wie soll das funktionieren? Wir werden nicht so radikale Reformen machen, wie sich das Friedrich Merz vorstellt. Und das ist ja das Bild des vermeintlich neoliberalen Friedrich Merz, mit dem die SPD einst mal gegen ihn Wahlkampf machen wollte. Das hat im letzten Wahlkampf nicht so wirklich funktioniert. Aber das ist natürlich in der Basis der SPD ein ganz großes Thema. Und auch bei denjenigen, die dort jetzt an der Spitze sind, die können ja jetzt nicht das mitmachen, wogegen sie öffentlich gestanden haben. Auf der anderen Seite gibt's die Realitäten. Die Frage ist nur, wie schaut man darauf und was ist für wen Realität? Denn da scheint's ja schon weit auseinander zu gehen. Wenn Friedrich Merz sagt, das geht gar nicht mehr und Bärbel Baas sagt, doch natürlich, dann ist ja klar, dass die eine Seite sagt, wir brauchen wirklich strukturelle Reformen und die andere lediglich ein bisschen ausbessern will. Und da ist, wenn du mit den Politikern momentan redest, vor allem die Frage eben der Finanzierbarkeit des Ganzen. Die SPD sagt, ja, wir können da ein paar Reformen machen, aber am Ende ist es doch so, dass wenn wir wirklich was sparen wollen, dann ginge das eben nur tatsächlich mit Steuererhöhungen. Und da wundern sich viele aus der SPD und sagen, also dass sich Friedrich Merz jetzt so festlegt mit einem Basta, woher will er denn wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht? Und das für allemal auszuschließen, das halten viele zumindest bei den Sozialdemokraten für unklug. Andere in der Union sagen, uns bleibt gar nichts anderes übrig, denn wenn wir das jetzt auch noch brechen, dann haben wir wirklich in unserer Kernwählerschaft massive Probleme.
Nun ist es ja so, dass Deutschland nicht bekannt ist für zu niedrige Steuern im internationalen Vergleich. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Union Oppositionsarbeit gemacht hat, dann war sehr klar, in Krisenzeiten, also in Wirtschaftskrisenzeiten, dürfen Steuern nicht weiter erhöht werden. Man hat immer gesagt, man wird die Wirtschaft ankurbeln, wenn man wieder im Kanzleramt ist, wenn man dieses Land wieder regiert. Und der Wirtschaftsmotor, das ist das Zentrale. Also wenn man den wieder zum Laufen bekommt, dann wird man auch mehr Steuereinnahmen haben. Dann wird man auch geringere Ausgaben haben, weil weniger Menschen Bürgergeld bekommen, weil sie eben in Arbeit sind. Und die Zahlen, die man ja jetzt so liest, die entsprechen diesem Bild ja auch noch nicht ganz. Also Friedrich Merz hatte zwar versprochen, dass die Stimmung im Sommer besser wird, aber wir haben jetzt wieder mehr als 3 Millionen Arbeitslose. Die Inflation steigt wieder. Mit der Wirtschaft geht es noch nicht bergauf. Also in welcher Lage befindet sich denn Friedrich Merz aktuell?
Ja, er befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Weiterhin wird er außenpolitisch, da kommen wir gleich noch zu, eher gelobt, auch von den eigenen Parteimitgliedern, von den eigenen Spitzen, die sagen, das macht er gut, hat Europa geeint, hat Macron auf seiner Seite, macht das gut mit Polen, also da gibt's viel Lob für Friedrich Merz. Aber in diesen innenpolitischen Fragen, da sagen eben alle, wir wollten als CDU Friedrich Merz auch an der Spitze haben, weil er eben für eine aus ihrer Sicht Reformpolitik steht, die näher an dem ist, was die Union will. Und dieses System eben grundlegend zu verändern beziehungsweise auf die Beine zu stellen, dass es zukunftsfähig wird. Und das ist auch das, wofür Friedrich Merz in seinen Oppositionsjahren stand, neben den anderen großen Fragen, die uns seit insbesondere Beginn Ukraine-Krieg beschäftigt haben, aber die ja Friedrich Merz auch schon geprägt haben in der Zeit, als er Fraktionschef schon einmal war, also in der Vor-Merkel-Ära. Das sind ja diese wirtschaftspolitischen Fragen, weshalb viele ihn als Union pur mal empfunden haben. Das war, ich sage mal, vor Beginn dieser Legislaturperiode, wo er dann sehr viel Kritik abbekommen hat. Aber man merkt es wirklich in der Union, dass alle jetzt darauf schielen und sagen, jetzt im Herbst müssen wir endlich irgendetwas in die Richtung hinbekommen, dass auch unsere Mitglieder und unsere Wähler sagen, jawohl, da gehen sie ran und da passiert was. Nur gleichzeitig ist die Gefahr natürlich groß, dass wir erinnern uns an die großen Reformen von Gerhard Schröder, die Agenda 2010. Da hat er ja am Anfang auch nicht sofort Applaus bekommen, sondern da gab es großen Gegenwind. Dann immer, wenn man spart, gibt es Gegenwind. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann ist die Lage für die Union ja nicht leicht. Ja, gleich mit der AfD auf gleichem Stand ungefähr in den Umfragen. Und dann ist eben die Frage, für was entscheidet man sich, für welchen Kurs? Ja, ist man da wirklich entschlossen und sagt, wir müssen jetzt, wir gehen jetzt voran? Oder ist man dann am Ende doch ängstlicher, gerade mit Blick auf den Koalitionspartner. Was ich so höre aus den Spitzen ist, zumindest mein Eindruck, will man sich da so ein bisschen durchschummeln. Also erstmal durch diesen Herbst schon etwas verkünden, aber dann im neuen Jahr, und das sind ja die wirklich großen Probleme, die dann kommen, da geht es ja um 30 Milliarden Haushaltsloch, also wenn man den übernächsten Haushalt dann aufstellt. Und dass man sagt, wir schauen jetzt erstmal, dass wir durch diesen Herbst kommen, stellen da gewisse Weichen, aber diese ganz großen Fragen, was machen wir dann, wo sparen wir dann diese 30 Milliarden, die vertagen wir eher ins nächste Jahr.
Das heißt, wir können wieder mit so etwas rechnen wie dem Jobturbo, das erinnert man sich ja an der Ampel, oder Sanktionchen, neuen Sanktionchen im Bürgergeld, die auch schon von Hubertus Heil immer wieder angekündigt wurden. Aber wenn man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später nachgefragt hat, na, wie ist denn die Bilanz, dann konnte das Arbeits- und Sozialministerium uns teilweise gar nicht sagen, wie oft denn diese neuen Sanktionen angewandt wurden. Also mal schauen, ob die schwarz-rote Koalition etwas Ähnliches präsentiert. Aber eine Frage noch zu Merz und seiner SPD-Strategie, denn mir ist da bislang nicht klar, welche er fährt oder ob es denn mehrere sind. Er war in den ersten 100 Tagen eigentlich selbst relativ vorsichtig und nett gegenüber der SPD. Er war sogar mal unzufrieden mit seiner Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, als sie einen neuen Rentenvorstoß gewagt hatte, der nicht abgesprochen war, weil er die SPD nicht provozieren wollte. Jetzt hat er angekündigt, dass er auch mal die Samthandschuhe ausziehen möchte gegenüber der SPD und erklärt eben so etwas wie basta, mit ihm wird es keine Steuererhöhung geben. Also wie will Merz mit Lars Klingbeil, mit Bärbel Baas, mit dieser SPD umgehen? Hand in Hand oder auch mal gegen sie oder je nachdem, wie es gerade passt?
Ja, ich glaube, du bringst es auf den Punkt. Da gibt es nicht die eine Strategie. Also diese Umarmungstaktik und dieses, ja, wir sind jetzt alle zusammen und wir streiten nicht mehr, weil das erinnert ja an die Ampel. Das war ja auch nicht wirklich erfolgreich, zumindest aus Sicht jetzt von Friedrich Merz. Und er hat eben in der Union dieses Gefühl, und das transportiert er auch in gewisse Gespräche intern, dass er jetzt liefern muss, also dieser große Satz von Carsten Lindemann, ne, wir müssen liefern, was er immer wieder sagt. Das ist das, was Friedrich Merz natürlich mitbekommt, jetzt als Bundeskanzler, dass da großer Druck ist auf ihn in diesen innenpolitischen Fragen, in den Sozialreformen etwas vorzulegen, was wirklich dann auch für Reformen steht und nicht einfach nur eine nächste Ausbesserung. Ja, also ich glaube, es bringt ganz gut auf den Punkt, was Carsten Lindemann gesagt hat jetzt am Wochenende, wie da die Stimmung ist. Ja, er hat gesagt, unser Wohlstand erodiert, die KI verändert die Welt dramatisch und wir diskutieren tagelang über ein paar Prozentpunkte mehr bei dieser oder jener Steuer. Das bringe Deutschland nicht voran. Wir müssen stärker ins Machen kommen. Das klingt natürlich erstmal gut, aber dann sagen viele in der SPD, ja, aber was sind denn jetzt genau eure Vorschläge? Ja, und wie wollt ihr das finanzieren? Und ihr sagt, ihr wollt ins Machen kommen, aber was ist denn genau euer Machen? Da gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven und werden eben in der Union...
Paul, einfach Ärmel hochkrempeln.
Ja, Ärmel hoch.
Weniger reden, mehr machen. Ins Doing kommen.
Absolut. Ins Doing kommen. Da würde bei der SPD dann die Leute sagen, ja, lieber Carsten Lindemann, wir sind jetzt nicht mehr im Wahlkampf. Deine Sprüche klingen ja ganz gut. Aber was ist jetzt die Idee dahinter? Ja, und bei der SPD hat man eben gar nicht das Gefühl, dass sie besonders viel bekommen haben in den letzten Wochen oder Monaten oder sich haben durchsetzen können. Die verweisen dann auf das, was sie bei der Migration mitgemacht haben. Sie gehen dann auf die Richterwahl und da gibt's weitere Themen. Und da sind Union und SPD eben schon weit auseinander. Während Friedrich Merz es so verkauft, ja, jetzt sind auch mal wir dran, sagt die SPD, Moment mal, also hast du vergessen, was in den letzten Wochen und Monaten los war? Und das ist etwas, wenn man dann die Wirtschaftslage sieht, dass es eben nicht nach oben geht und dann die Finanzierbarkeit noch komplizierter wird, dann stellt sich eben die Frage, ja gut, und was ist, wenn wir wirklich nicht da richtig rauskommen und die Daten nicht besser werden? Dann könnte eben dieser Druck auf Friedrich Merz wieder zunehmen. Aber wenn er davon jetzt nochmal runter will, nachdem er wirklich basta gesagt hat, das kann ich mir zumindest in einer direkten Form der Steuererhöhung nicht vorstellen. Es gibt ja immer noch Tricks, was man wo wie machen könne, also versteckte Steuererhöhung. Aber auch das wäre schon schwierig zu verkaufen für ihn.
Es ist so, wenn man über die Lage der Wirtschaft spricht, so haben wir es ja auch gerade getan, dann schaut man zuallererst auf Friedrich Merz, was ja auch klar ist, er ist der Kanzler, aber Ihm wurde auch eine sehr hohe Wirtschaftskompetenz zugeschrieben. Er sah sich ja auch, hat sich immer verkauft als Wirtschaftsexperten. Aber die SPD, der geht es ja auch nicht besser, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Das ist ja auch keine Partei der Bürgergeldempfänger, sondern die SPD sieht sich als Arbeiterpartei. Hast du mittlerweile ein Verständnis davon, was die SPD denn tun möchte, um aus dieser Wirtschaftskrise zu kommen? Das eine ist dieses Schuldenpaket bzw. Investitionspaket, also der Staat pumpt Geld in die Wirtschaft und hofft, dass die Wirtschaft dadurch sich erholt und wächst. Aber wie möchte denn die SPD einerseits das Land wieder ein bisschen fitter machen und andererseits auch selbst wieder wachsen? Also warum sollten SPD oder ehemalige SPD-Wähler oder potenzielle SPD-Wähler dann in 1, 2, 3 Jahren sagen, jawohl, das war gut, deshalb wähle ich die SPD?
Naja, es geht gar nicht um 1, 2, 3 Jahre, ne? Sei nochmal gesagt, es gibt ständig irgendwo Wahlen. Das ist sicherlich nicht die Bundestagswahl, auf die man da als nächstes schielt, sondern sowas wie die Kommunalwahlen jetzt in NRW. Das ist schon ziemlich wichtig für die SPD. Einst die Herzkammer, wo jetzt in bestimmten Städten AfD auf 1 kommen könnte und was sie natürlich beschäftigt. Aber um dir eine Antwort zu geben, nein, ich kann es dir nicht sagen, was die Pläne der SPD sind, die insofern einleuchten, als dass große Reformen zu einer maximalen Verbesserung in Deutschland führen. Denn das, was dieser Investitionsbooster sein sollte, ist das, worauf sich viele in der SPD verlassen haben. Dennoch denke ich, dass die Tatsache, dass die Wirtschaftsdaten so sind, dass das jetzt auch Druck macht und möglicherweise dabei helfen kann, dass man entschiedener und entschlossener darauf schaut. Und bei der SPD gibt es da so zwei Seelen, ist mein Eindruck. Die eine ist großes Verständnis, gerade bei Bärbel Baas und auch Lars Klingbeil, weil die sagen, wir haben eigentlich vernachlässigt oder wir haben diejenigen vernachlässigt, die ehrlich gearbeitet haben und die eben nicht in Bürgergeld waren. Und wir haben nur noch über Bürgergeld gesprochen und darüber, was man da machen könnte oder nicht machen kann. Und die müssen wir mehr in den Fokus nehmen. Hat man bislang nicht geschafft. Jetzt gibt es da verschiedene Kommissionen, wo bestimmte Vorschläge für die Reform des Bürgergelds erarbeitet werden. Möglicherweise passiert dann was. Aber diese Neupositionierung, die man ja hätte erwarten können, jetzt in einer neuen Koalition und auch einer neuen Zusammenstellung der Spitzenkräfte, nämlich aus Baas und Klingbeil, das muss sich noch entwickeln. Und das Problem der SPD ist, dass eine solche Neupositionierung gerade in dem Umfeld für sie auch Risiken birgt. Denn ich meine, momentan sind sie bei 14, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann nur noch einstellig sind im Bund. Ja, also das ist ja ein freier Fall momentan gewesen. Und bei der SPD kommt gar nichts an in den letzten Monaten, was irgendwie da Hoffnung gibt, dass sich die Werte verändern könnten. Und dann ist man eben schnell dabei zu sagen, auch als Bärbel Baas, jetzt stelle ich mich hier vor die Schwachen im System und positioniere mich und kämpfe dagegen oder zumindest öffentlich, was Friedrich Merz dort sagt. Dann ist aber die Frage, sind diejenigen nicht längst oder Großteil bei der AfD oder bei der Linkspartei gelandet? Und das ist neben dieser schwierigen Aufgabe in der Regierung auch ein großes Problem der SPD, eben jetzt eine eigene Positionierung in diesen Feldern zu finden.
So, hochkomplex. Und nicht minder komplex ist es in der Außenpolitik. Da findet an diesem Wochenende bis heute einschließlich ein Gipfel statt in Shanghai zwischen China, Indien, Russland und vielen anderen ähnlichen Ländern. Der Iran ist natürlich auch vertreten. Das ist der Gipfel der Shanghaier Organisation zur Zusammenarbeit SOZ, also eine Art Anti-NATO, Anti-EU, anti-westlicher Block, der sich dort zusammentrifft. Und man sieht wieder Russlands Diktator Wladimir Putin auf einem roten Teppich. Du warst ja dabei in Alaska, wo Putin auch schon auf einem roten Teppich stand. Jetzt ist er in Shanghai auf dem roten Teppich. Also der wirkt aktuell wie der am besten vernetzte und am wenigsten isolierte Politiker der Welt, oder?
Ja, ist genau das Gegenteil von dem passiert, was sich die westliche Welt oder viele erhofft hatten, nämlich, dass er isoliert würde seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und Putin, ja, kann sich nur freuen momentan, denn es läuft ziemlich gut für ihn, zumindest in der außenpolitischen Wahrnehmung. Er hat weiterhin dafür gesorgt, dass es keine Sanktionen oder keine weiteren Sanktionen der USA gibt. Er hat es geschafft, dass jetzt die ganze Zeit schon wieder aus den USA es so kommuniziert würde, naja, irgendwie sind ja doch beide schuld und wenn Russland die Ukraine angreift, dann dürfte man ja auch nicht vergessen, dass die Ukraine Russland angegriffen hätte, also dieses Statement, was da aus dem Weißen Haus kam am Wochenende und wo sich interessanterweise auch Teile des Establishments der Republikaner ziemlich aufgeregt haben in den Podcasts und gesagt haben, also wo sind wir jetzt angekommen, ja, dass es da wieder eine Gleichmacherei gibt und wo sind denn die Sanktionen, die uns versprochen wurden von Donald Trump, dass sie dann endlich auch umgesetzt werden angesichts dessen, dass Putin sich eben gar nicht bewegt. Und wenn du China ansprichst, dann muss man sagen, dass es auch für China gut läuft. Denn das, was ich gehört habe aus verschiedenen Quellen in den vergangenen Wochen und Monaten, war eher so, dass die Chinesen Sorge hatten, dass es tatsächlich einen Deal geben könnte zwischen Trump und Putin und dass das dann eine Annäherung der USA und Russland hätte bedeuten können, woran die Chinesen eben überhaupt kein Interesse haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass China ein Interesse hat, dass dieser Krieg so, wie er jetzt läuft, weitergeht. Nicht weiter eskaliert im Sinne von einer Ausweitung des Konflikts und des Krieges in Richtung NATO-Gebiet. Daran hat China kein Interesse. Aber dass Russland dort gebunden ist, dass die USA ja dort weiter irgendwie dazwischen stehen, aber so richtig auch nichts machen, das läuft durchaus im Interesse Chinas.
Man darf bei China ja nicht vergessen, dass es sich überhaupt nicht gleichrangig mit Russland betrachtet, was es ja auch nicht ist. Die Bevölkerung ist um ein Vielfaches größer, die Wirtschaft ist um ein Vielfaches größer und China braucht einfach die Ressourcen Russlands, die es seit Beginn dieses Krieges sehr viel billiger bekommt und sehr vieles andere auch. Also in Russland gibt es ehrlicherweise die Sorge, dass man zu einer chinesischen Kolonie wird. Aber man wahrt natürlich diesen Anschein und empfängt Putin, ja, wie auch Donald Trump, auf einem roten Teppich und gibt ihm diese Bühne. Aber hinter den Kulissen sieht das natürlich alles etwas anders aus. Es gab, Paul, auch einen sehr interessanten Bericht bei Axios von Mike Allen und Barak Ravid, also zwei absoluten Top-Journalisten mit Quellen im Weißen Haus, die berichtet haben, dass man im Weißen Haus der Meinung ist, nicht einhellig, aber dass doch einige hochrangige Beamte von Donald Trump der Meinung sind, dass, ich zitiere mal, einige europäische Staats- und Regierungschefs öffentlich die Bemühungen von Trump zur Beendigung des Krieges in der Ukraine unterstützen, während sie hinter den Kulissen versuchen, die seit dem Gipfeltreffen in Alaska erzielten Fortschritte zunichte zu machen. Das heißt, europäische Staats- und Regierungschefs sagen einerseits, also öffentlich, sie unterstützen das, was Donald Trump versucht, aber tatsächlich versuchen sie das, was Trump mit Putin in Alaska erreicht haben soll, zunichte zu machen, zu untergraben. Also sie wollen auf gut Deutsch, dass der Krieg weitergeht und dass es eben keinen Frieden gibt zwischen Russland und der Ukraine, so wie Putin und Trump das in Alaska besprochen haben. Was hältst du davon? Wie ordnest du das ein?
Also erst einmal verstehe ich nicht, wo die Fortschritte sein sollen, die dort erzielt wurden. Also ich kann nicht sehen, wo es irgendwelche Art von Verhandlungen gegeben hat oder Schritte gegeben hat, die sich jetzt in die richtige Richtung entwickeln würden. Das ist ja eher das Gegenteil der Fall, dass es eher schwieriger noch geworden ist. Also Fortschritte sehe ich gar nicht. Und für mich wirkt es so, als wolle da offenbar das Weiße Haus einen neuen Spin setzen, der dann vielleicht auch bei der eigenen Wählerschaft verfangen könnte. Im Sinne von Donald Trump hat ja alles versucht und hat Zelensky gesagt, soll er doch den Donbass abgeben. Ja, ich überspitze jetzt mal, aber in die Richtung gehen ja auch bestimmte Aussagen. Aber die wollten nicht und die Europäer sagen denen auch immer, die sollen weiterkämpfen. Deswegen ist das jetzt hier gescheitert, aber wir können nichts dafür. So wirkt es auf mich. Was ich von den Europäern höre in den vergangenen Tagen, passt so ein bisschen zu diesem Bild. Da höre ich große Skepsis darüber, dass Donald Trump irgendeine Art von Fortschritt jetzt erzielen kann. Keiner glaubt mehr daran, dass das Treffen, worüber wir ja auch viel geredet haben, zwischen Putin und Zelensky wirklich stattfinden könnte. Im Gegenteil, es gibt neue Ankündigungen für eine mögliche größere Herbstoffensive der Russen. Also, dass es irgendeine Art von Waffenruhe geben könnte, schon mal gar nicht. Und es gibt auch große Skepsis dort im Umfeld der europäischen Regierungschefs, was Donald Trump angeht. Und das ist auch so ein Wechselbad der Gefühle. Vielleicht war man dann auch wieder zu naiv oder hat sich darauf verlassen, was Steve Witkoff Donald Trump und Donald Trump den Europäern erzählt hat. im Sinne von, ja, wir machen da jetzt Fortschritte und Putin ist bereit zu einem Deal. Wir erinnern uns an den Satz von Donald Trump an Macron. Ja, glaub mir, ja, der will wirklich einen Deal, das macht er wegen mir. Das hat sich für so ein paar Tage, Stunden auch ausgewirkt auf das, was man so von den Staats- und Regierungschefs gehört hat. Die waren zwar immer noch vorsichtig, aber doch so ein bisschen in der Hoffnung, man redet zumindest miteinander. Und das war ja auch das, wie wir es analysiert haben. Das ist ja erst einmal etwas, wenn man draufschaut und sagt, ganz grundsätzlich, ja, schaden kann es doch auch nicht, wenn die jetzt mal da irgendwie zusammensitzen. Muss man sagen, weiß ich nicht, ob ich das noch so sehe, wenn es überhaupt keine Fortschritte gibt. Und wenn es wirklich Stand heute so ist, dass Putin die Bilder bekommen hat und keine Sanktionen bekommen hat und es für ihn jetzt genauso weitergeht, also es eine taktische Verlängerung gegeben hat. Also der Frust der Europäer über die Art und Weise, wie das Ganze verhandelt wurde und auch vorbereitet wurde von den Amerikanern, von Steve Witkoff über die Missverständnisse vermeintlichen, die es dort gegeben hat, was Gebiete angeht, wozu man bereit ist oder nicht bereit ist, da kommen ja immer neue abenteuerliche Details an die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was viele hier beschäftigt. Und dafür sorgt, dass diejenigen, mit denen ich spreche, dass die sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg wirklich lange weitergeht und Putin zu nichts bereit ist. Macron und Merz versuchen weiterhin, auf Trump einzuwirken im Sinne der Sekundärsanktionen, also dass diese Sanktionen doch noch kommen, also Staaten, die weiter Geschäfte mit Öl und Gas mit Russland direkt machen, dass die bestraft würden, was dann auch die russische Wirtschaft treffen könnte und wovor Wladimir Putin offenbar tatsächlich Sorge hatte. Aber auch das sieht ja nicht danach aus. Also es gibt so viele Fristen, dass man manchmal vergisst, wann die eine war und die nächste abläuft. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, am heutigen Montag verstreicht wieder eine Frist, die Donald Trump gesetzt hat. Aber er hat schon vorgebaut und hat in einem Interview gesagt, ja, also die wollen eben nicht und werden jetzt wohl noch weiterkämpfen. Ja, das war so das Letzte, was von Trump kam.
Naja, Paul, Trump hat jetzt 6 Kriege gelöst und die Europäer wollen immer mehr. Nein, Scherz beiseite, das ist natürlich das, was Donald Trump immer behauptet. Aber du sprichst es an, die neue Frist, die ausläuft. Trump hatte erklärt, er wird in etwa 2 Wochen entscheiden, wie es weitergeht. Es wird wieder sehr signifikant sein, was er ankündigen möchte. Und es ist wieder mal alles offen. Also Sanktionen gegen Russland, komplette Abkehr von diesem Konflikt oder womöglich bessere Beziehungen mit Russland und eine Abkehr nur von der Ukraine. Hörst du da etwas? Oder wie schaut man in Kiew, wie schaut man in Berlin überhaupt jetzt nach Washington? Erwartet man da was Großes oder erwartet man, dass es weitergeht, wie schon in den vergangenen Monaten? Also wieder ein neuer Vorstoß und man versucht dann irgendwie ihn wieder einzufangen.
Also in Europa erwartet man momentan gar nichts. Da ist man sehr skeptisch geworden, was alle Fortschritte angeht und bereitet sich darauf vor, dass man sehr viel mehr noch wird liefern müssen an die Ukraine, dass man auch sehr viel Geld in den kommenden Monaten und wahrscheinlich Jahren noch in Richtung Ukraine schicken muss. Und auch das sorgt durchaus für Diskussionen. Ja, wir haben ja gerade über die Haushaltslöcher gesprochen, dass die Verbindung von Außen- und Innenpolitik, dass es sicherlich nicht leichter wird, auch den Menschen in Deutschland zu erklären, warum einen Großteil wir schultern müssen. Dass ich das richtig finde und du. Klar, ja, weil wir sagen, die Sicherheit auch Europas steht mit auf dem Spiel. Aber wenn wir uns die Möglichkeiten von Parteien wie der AfD oder den Linken oder auch Sarah Wagenknecht anschauen, dann ergibt sich da ein großes, ich nenne es jetzt mal Verhetzungspotenzial. Oder vielleicht will ich es gar nicht so negativ formulieren, denn natürlich kann man und muss man das in einer Demokratie ja debattieren können.
Dann haben wir für heute erstmal alles durch. Es bleibt sehr, sehr vage in der Außenpolitik, zumindest was den Krieg zwischen Russland und der Ukraine angeht. Und es wird immer hitziger, immer konkreter in Berlin, in der Koalition zwischen Friedrich Merz, seiner Union und der SPD. Wir bleiben natürlich an beiden Themen wie gewohnt dran. Paul, wie immer dir, danke dir für die Analysen. Hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Philipp. Bis bald.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.